Aber wir leben in einer Welt, in der diese Piloten, die uns steuern, alle anderen Asset-Klassen eigentlich eliminiert haben. Ja, und sie bleiben bei Aktien und wenn sie das die Eintrittskarte lösen können, vielleicht noch Immobilien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzwiese rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin als Finanzrocker der rockende Teil im Podcastnamen. Gemeinsam mit dem Finanzvisier Albert Warnecke mache ich den Podcast nun schon 6 Jahre. Und auch wenn es nicht mehr so viele neue Folgen bei Der Finanzwiese rockt gibt, wurde es nach einigen Monaten jetzt mal wieder Zeit für ein neues Interview im Podcast. Und dieses Mal stammt das Thema vom Finanzvisier. Albert, wen haben wir denn heute zu Gast und was ist das Thema?
Also, hallo Daniel, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt mein Thema und deshalb wird es ein bisschen theoretisch, aber dazu wirst du ja nachher noch was sagen. Unser Gast heute ist Thomas Meyer, Gründungsdirektor und Leiter des Thinktanks Flossbach von Storch Research Institute. Und der Herr Meyer war vorher Chefvolkswirt der Deutschen Bank und war dann Deutschlandvolkswirt bei Goldman Sachs und den Salomon Brothers. Und er hat auch noch beim Internationalen Währungsfonds in Washington und beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel gearbeitet. Also letztlich ein Ökonom und das ist auch hier das Thema bei uns. Vermessung des Unbekannten heißt sein neues Buch. Es hat mir sehr gefallen. Es ist, wie es im Untertitel heißt, ein Essay über Geld und Gesellschaft in Zeiten radikaler Unsicherheit. Und mir geht es ja auch immer darum, als Finanzvisier einfach auch mal klar zu machen, ist natürlich schon wichtig, den richtigen ETF zu haben oder die richtige Einzelaktie. Aber letztendlich ist es ja doch letztendlich die Einbettung in das gesamtpolitische Geschehen, weil wir können ja Rendite machen, wie wir wollen. Wenn strukturelle Sachen wie Besteuerung dazwischen kommen, dann wird es halt schwierig für uns. Und über genau solche Themen haben wir uns eben mit Herrn Meyer jetzt unterhalten. Wie ist der gesamtökonomische Kontext? Wo führt das Ganze hin? Und wie können wir ganz pragmatisch auch als Anleger uns auf diese zukünftigen Entwicklungen vorbereiten? Und zwar ohne in die Glaskugel zu gucken, sondern einfach ja aufgrund welcher Sachen, die jetzt passieren und daraus eben verschiedene Szenarien oder wie er es nennt, Narrative bilden und die dann halt auf ihre Wahrscheinlichkeit abklopfen und sich dementsprechend positionieren. Das ist eigentlich so das Thema, was ja mich da fasziniert hat. Und deshalb habe ich halt vorgeschlagen, dass wir Herrn Meyer einladen.
Ja, und das Interview ist wirklich interessant geworden. Aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Anmerkung. Mit 80 Minuten ist das Gespräch auch sehr lang geworden. Und er startet, wie du schon gesagt hast, Albert, ziemlich theoretisch. Und der praktische Teil mit den einzelnen Asset-Klassen, der startet dann nach circa der Hälfte, also nach 40 Minuten. Das heißt, ich setze jetzt im Podcast Timestamps zum einfachen Spring zu diesem Teil des Interviews und du müsstest dann einfach schauen, wo dann die Timestamps sind und dann kannst du da direkt hinspringen. Und noch ein weiterer Hinweis, in diesem Jahr wird es noch eine weitere Folge bei der Finanzvisier Rock geben. Wenn du nicht ganz so lange warten willst, dann hör doch mal in unseren monatlichen Podcast El Dinero rein. Dort haben wir vor 2 Wochen die bisher erfolgreichste Folge veröffentlicht und gemeinsam mit Jan Altmann von Just ETF diskutieren wir darüber, ob sich die ETFs zu Tode siegen. Hör doch dort mal rein und aber die Folge ist wirklich ein absolutes Highlight geworden, oder?
Ja, wie gesagt, Jan hatte nun auch ewige Erfahrung, 20 Jahre war er der Mann, der letztens in der Börse Frankfurt überhaupt das Segment der ETFs etabliert hat. Also ein sehr spannendes Interview, auch interessante Ansichten, weil wie gesagt, auch das hat uns ja umgetrieben, so nach dem Motto, früher waren ETFs ja das absolute Nischenprodukt, mittlerweile hat ja auch das Sonderheft von Laura Haus und Garten eine ETF-Ecke und wie wirkt sich das halt auf die Märkte aus? Es wird ja mal so plump gesagt, wenn die Bild-Zeitung sagt, jetzt rinnen die Kartoffeln, dann sollte man besser raus. Und genau das haben wir eben mit Jan einfach besprochen, wie sich die Märkte da weiterentwickeln und was das für uns als Anleger bedeutet.
Genau. Ja, und damit würde ich sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Thomas Meyer. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Köln zu Professor Dr. Thomas Meyer. Er leitet das Flossbach von Storch Research Center, hat mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben und ist Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rock, Herr Meyer.
Ja, guten Tag.
Freut uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie haben ja einige Jahre beim Internationalen Währungsfonds in Washington gearbeitet, wie ich gesehen habe, und sind dann 1990 in die Privatwirtschaft gewechselt. Sie haben dann mehrere Jahre für Goldman Sachs und die Deutsche Bank gearbeitet. Was würden Sie denn sagen, wie sehr hat sich die Finanzwelt denn in den letzten 30 Jahren geändert?
Hat sich ziemlich geändert. Ich meine, ich kam in einer Zeit zum Finanzbereich, wo die Entwicklungen eigentlich schon im vollen Gange waren. Ich habe es aber vorher beim Internationalen Währungsfonds jetzt also eher von der Behördenseite auch schon verfolgt. Ich würde es mal so charakterisieren. Früher war der Finanzbereich dadurch charakterisiert, dass man mit kaufmännischem Denken und gesundem Menschenverstand vorangegangen ist. Mhm. Und im Verlaufe dann der Jahrzehnte, das ging jetzt eigentlich schon vor meiner Zeit los mit der Entwicklung der sogenannten modernen Finanztheorie an den Universitäten, wurde dieser Bereich immer mehr verwissenschaftlicht. Ich setze da gerne so ein bisschen die Parallele immer zur Entwicklung beim Bau. Mhm. Sie hatten erwähnt, ich spreche gerade aus Köln, ich sitze hier in einem Büro und ich schaue gerade über den Rhein auf den Kölner Dom. Mhm. Ein beeindruckendes Gebäude, hoch, wunderbar gebaut, mit Techniken, die Sie heute nicht mehr am Bau sehen würden. Ja. Da waren Baumeister unterwegs, die aufgrund von Erfahrung, wie man sowas aufbaut, die dieses Gebäude errichtet haben. Ja, könnte man ja schon sagen, Generationen von Baumeistern. Da gab es keine Bauingenieure, da gab es keine jetzt bautechnische, statische Berechnungen, sondern es war also gesunder Menschenverstand und handwerkliches Denken. Heute baut man diese entsprechend hohen Gebäude. Ich sitze hier gerade gegenüber zum Dom in einem modernen Glasturm. Ja. Den bauen sie jetzt nicht mit Versuch und Irrtum, sondern da haben sie jetzt Ingenieure, die berechnen die Statik und dann wird es aufgrund eigentlich wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Bauingenieurwissenschaft, wird es dann aufgebaut. Mhm. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, die Entwicklung in meinem Bereich, da sind wir so im Verlauf der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts haben wir den Wandel begonnen vom kaufmännischen Ansatz her mit gesundem Menschenverstand, der über die Jahrhunderte, man könnte beinahe schon sagen über die Jahrtausende gehabt, gingen wir jetzt rein und haben das verwissenschaftlicht. Und die moderne Finanztheorie hat die Grundlage für das gelegt, was man dann auch hinterher Financial Engineering genannt hat. Und ich habe in meiner Zeit beobachtet, wie, ich war zunächst mal vor allem im Handelsbereich tätig, also vor allem Anleihehandel. Und da waren zu Beginn meiner Laufbahn waren immer noch die traditionellen Händler unterwegs, wo Bauchgefühl was galt, wo man viel mit anderen Händlern gesprochen hat. Also das war, würde ich mal sagen, so ein bisschen wie ein Gemüsemarkt. Ne? Die standen von ihren Ständen, haben geschaut, was für Kunden kommen, wie ist die Kauflust, schaut man drüber, wie macht es gerade der andere Stand, wie laufen dort die Geschäfte. Und diese Händler, die wurden nach und nach abgelöst durch sehr strukturierte, wissenschaftsbasierte Mitarbeiterhändler. Ich habe dann Physiker gesehen, promovierte Physiker, die dann an den Handelstischen saßen und ihre mathematisch-physikalischen Kenntnisse dann versucht haben, im Finanzmarkthandel anzuwenden.
Ja, und man merkt das ja auch, das Thema Wissenschaft kommt tatsächlich dann auch immer mehr rein. Sie arbeiten ja für die Denkfabrik des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Seit 2012 leiten Sie die Denkfabrik. Was kann ich mir denn jetzt unter so einer Denkfabrik vorstellen?
Ja, das entstand eigentlich dadurch, dass die Eigner, also Bert Flossbach und Kurt von Storch, das Gefühl hatten, sie brauchen ein bisschen einen Sparringspartner, der ihnen, ja, wie so ein Sparringspartner halt auch hilft, ein bisschen Dinge auszuloten, was man tun kann. Und sie wollten aber gleichzeitig auch eine Einheit in der Firma haben, die über das Tagesgeschäft hinausdenkt und ein bisschen sich überlegt, wie man in diesem Umfeld der Geldanlage vorankommen kann, welche Methoden man anwenden soll und wie man die Welt sehen muss oder sehen soll, in der man Anlagen tätigt. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass die beiden, die ich noch aus meiner Zeit bei Goldman Sachs kenne, aus den frühen 90er Jahren, da waren wir Kollegen, dann hatten die beiden sich selbstständig gemacht und dann kamen sie wieder zurück 2014 und sagten, Hättest du nicht Lust oder kennst du nicht einen, der sowas für uns machen könnte? Und den kannte ich natürlich sofort. Und so haben wir das angefangen und dann habe ich jetzt ein Team aufgebaut, das sehr divers ist, also divers im Denken. Wir haben Leute, die kommen von der Makroökonomie her, wir haben Leute, die kommen von der Betriebswirtschaft her, wir haben Leute, die kommen von der Politik her und wir haben Soziologen und ja, nicht versuche halt, das möglichst interdisziplinär, also mit breiter Sicht, hier die Dinge zu ergründen, die uns beschäftigen. Also wohin gehen die Finanzmärkte? Und dann muss man natürlich auch fragen, wie verändert sich die Welt?
Ja, und damit sind wir auch schon bei Ihrem neuen Buch angekommen. Die Vermessung des Unbekannten, ein Essay über Geld und Gesellschaft in Zeiten radikaler Unsicherheit. Das ist dann natürlich auch ein Punkt, der dann auch in Ihre tägliche Arbeit mit reinspielt, ne?
Ja, klar. Ich meine, wir müssen ja Geld unserer Kunden anlegen. Das heißt, wir müssen laufend Entscheidungen treffen, die in die Zukunft reichen. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Ja. Und da ist es halt im Verlauf der Zeit fiel mir dann halt auch auf, dass dieser wissenschaftsbasierte Ansatz der Ergründung der Zukunft mit mathematischen Methoden, mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass der immer wieder zu Fehlprognosen führt, dass man von völlig unvorhergesehenen Dingen dann überrascht wird. Und da dachte ich, ich muss das mal neu denken, neu ansetzen. Das ist schon ein längerer Prozess. Der fing eigentlich an mit der Finanzkrise. Ich bin ja jetzt, sag mal, kein wahnsinniger Schnelldenker. Ich habe mich da eigentlich auch immer so in dem konventionellen Rahmen bewegt. Ich habe auch mit Modellen gearbeitet, habe ökonometrisch gearbeitet, all das ganze Zeug da praktisch mitgemacht, habe dann noch im fortgeschrittenen Alter die moderne Finanztheorie erlernt, indem ich damals von dem CFA Institute, das ist ein Berufsverband von Finanzanalysten, habe ich dort dieses dreijährige Studium dadurch gemacht. Ist mir nicht zugeflogen, sondern ich wurde mehr oder weniger, hatte ich den Tritt vom Pferd gespürt in der Finanzkrise. Da passierten auf einmal Dinge, die einfach nicht zu den Lehrbüchern passten. Ging schon los ein bisschen vorher mit dem Platzen der Dotcom-Blase 2000. Das passte auch nicht so richtig in die Lehrbücher. Das hat mich so mal ein bisschen sensibilisiert, aber dann kam halt die Finanzkrise und dann musste man die Dinge neu denken. Und seither, seit dieser Zeit, also 2007 fing das an, Anfang 2007 ging es los, hatte dann seinen Höhepunkt mit der Lehman-Pleite September 2008. Seit dieser Zeit beginne ich, die Dinge wieder neu zu denken und versuche wieder ein bisschen von der Pike auf neu zu lernen. Und habe das dann halt so im Laufe der Zeit ein bisschen, bin ich zum Umdenken gekommen. Und dann kam natürlich die Pandemie. Ja. Die ja, von der wir ja kalt erwischt wurden. Anfangs stritt man sich ja darum, ob Mund-Nasen-Masken Sinn ergeben würden oder nicht und so weiter. Sie werden sich ja alle daran erinnern. Und da stellt sich halt schon die Frage, wenn man so reinfallen kann, wie wir mit der Pandemie reingefallen sind, das war jetzt um Gottes Willen ja nichts, was einen komplett hätte überraschen brauchen. Und sowas gab es ja schon vorher in der Geschichte und auch in anderen Weltregionen in Asien gar nicht so lange vorher. Warum fällt man denn auf sowas dann so dermaßen rein?
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon mitten im Thema drin. Albert, da würde ich an dich übergeben.
Ja, Herr Mayer, genau. Dieser Umgang mit der Unsicherheit, wie gesagt, da kann ich mich auch gut wiederfinden, weil, wie soll ich sagen, ich bin vielleicht noch ein bisschen jünger als Sie, ich weiß es nicht, aber dieses Umdenken und dieses, man muss nochmal was Neues lernen, das hat mich ja auch ergriffen. Also dieses ganze Thema eben, gut, natürlich jetzt als Ingenieur bin ich ja dann doch, schmerzt mich dann doch immer, wenn die Mathe gegenüber der Psychologie den Kürzeren zieht. Aber wie das halt so ist, wie Sie schon sagten, der Mensch muss sich weiterentwickeln, muss sich da was überlegen. Wenn das, was man sich mal so überlegt hat, in seinem 50-jährigen Leben halt nicht mehr funktioniert, das hat halt alles eine Halbwertszeit. Und damit würde ich jetzt halt gerne zu Herrn Rumsfeld kommen. Und der hat ja mal dieses Bermuda-Dreieck der Unsicherheit definiert. Also eben dieses Thema, die Known-Knowns, also die bekannten Sachen. Eben, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Also dieses, ich weiß, wo hier im Haus der Kühlschrank steht. So, dann gibt's halt die bekannten Unbekannten, ja, wie ich weiß, zum Beispiel ganz genau, dass ich nicht weiß, ob und wann es nächste Woche regnet.
So, richtig.
Kein Thema. Und dann gibt's eben diese unbekannten Unbekannten, also die Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir gar nicht wissen. Und das ist natürlich dann ein Fall für Roland Emmerich, der uns dann wieder den Himmel auf den Kopf fallen lässt mit seinen Aliens. So, jetzt aber mal die provokante Geschichte. Herr Mayer, was spricht denn nun dagegen, diese Unsicherheit gegen ein Risiko zu tauschen? Weil Sie sagen ja, wir leben in einer Risikogesellschaft. Ist es nicht gut? Habe ich nicht als Bürger dieses Staates ein Recht darauf, dass die Experten, ja, die wir hier für teuer Geld bezahlen, für mich die Unsicherheit gegen das Risiko tauschen, die unbekannten Unbekannten in statistisch gezähmte Standardabweichung transformieren? Warum soll denn das alles nicht funktionieren, dieses wissenschaftsbasierte Risikomanagement? Ich meine, wir haben Big Data, wir haben Internet. Nie zuvor hatte die Menschheit mehr Informationen. Ja, wir haben Modelle und alles Mögliche. Und diese Menschen, die machen, die sind ja nicht blöd. Also warum soll ich als Bürger dieses Staates nicht sagen, Freunde der Nacht, gebt mir statistisch gezähmte Standardabweichung?
Ja, also zunächst mal gebe ich Ihnen ja völlig recht. Wir müssen ja mit Unsicherheit umgehen. Unsere Handlungen reichen ja meist in die Zukunft. Die Zukunft ist unsicher und natürlich haben wir dann eben die Notwendigkeit, ja, für die Zukunft zu planen. Die Frage ist nur, wie man es macht. Mhm. Und die Verwissenschaftlichung der Zukunftsplanung, ne, über Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Das ist halt ein Weg, den wir genommen haben, als die Zukunft offen wurde. Ich nenne das jetzt mal, die Zukunft offen wurde, deshalb, weil in dieser Zeit dann man nicht mehr daran glaubte, dass alles göttlich vorherbestimmt war. Also wir sind jetzt in der Zeit der Aufklärung, in der sich Gott aus dem täglichen Leben zurückzog. Man dachte, der Mensch gestaltet doch sein Umfeld und seine Zukunft selbst, und es ist nicht Gott, der alles lenkt. Und in dieser Zeit...
War das Beispiel mit dem König, was Sie in dem Buch hatten?
Nee, das war das Beispiel der Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay,
war das nicht in Ihrem Buch, wo es um den König ging, der geköpft werden sollte? Und alle sich überlegt haben, ob man den König denn köpfen darf, und dann haben sie den König geköpft, und siehe da, am nächsten Morgen ging die Sonne wieder auf und nichts ist passiert. Und dann fingen die Leute an zu sagen, na, wenn wir den König köpfen können, dann geht da vielleicht noch mehr.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, auf das ich nicht gekommen bin.
Okay, sorry, dann haben
wir das verwechselt. Ja, kann man daneben, kann man ja auch sagen, weil so, das ist ja dann ein bisschen später. König köpfen, denkt man halt dann vor allem an die Französische Revolution. Also
man hat in Großbritannien, irgendein Charles
war oder das. War das ein Charles, ja. Aber das sind ja alles diese Zeit, wir sprechen jetzt über die Zeit, ja, wo man also von der gottbestimmten Welt, von der Vorhersehung bestimmten Welt, geht man weg und sagt, also der Mensch hat doch mehr Freiheit, sein Umfeld, seine Zukunft zu gestalten. Und in dieser Zeit fiel dann die Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zwar war das im Winter 1653-54, als da ein paar französische, natürlich Adlige, wer auch sonst, Spieler um den Tisch saßen. Und da gab es einen Streit darum, wie denn jetzt diese Würfel fallen würden. Was könnte man da jetzt darüber sagen? Und dann sagten, ja, also wir kommen da selber nicht drauf, wie man das in den Griff kriegen könnte. Also fragen wir doch mal einen unserer großen Mathematiker, den großen Pascal, der soll sich damit mal beschäftigen. Und der große Pascal, der fand das eine spannende Frage, fühlte sich aber auch da allein dieser Frage nicht gewachsen und zog dann auch noch den großen Fermat zu Rate. Und in einem Briefwechsel im Winter 1653-54 zwischen Pascal und Fermat entstand dann diese Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jetzt muss man halt auch sehen, dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr stark auf die Umstände im Spieltisch, auf den Spieltisch bezogen waren. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vergegenwärtigen, wenn man sich so einen Roulette-Tisch vorstellt. War vielleicht damals kein Roulette-Tisch. Ich glaube, das waren eher Würfelspiele, aber mit dem Roulette-Tisch kann man das, glaube ich, sehr gut veranschaulichen. Na, da haben Sie ja Schwarz und Rot und Sie haben die Zahlen. Da liegt vor Ihnen, was alles passieren kann. Und dann können Sie Wahrscheinlichkeiten vergeben, was da alles jetzt auftreten kann. Ne? Also, dass es rot-schwarz wird, ist vielleicht halbe-halbe oder sowas. Ne? Und das können Sie jetzt tun und dann können Sie sich die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen für bestimmte Strategien, die Sie da verfolgen wollen. Jetzt aber die Frage, haben Sie denn das in der Wirklichkeit auch so? Lässt sich diese Versuchsanordnung des Spieltischs in die Wirklichkeit übertragen? Und da gab es unterschiedliche Einschätzungen. Da warnten in den 20er Jahren schon manche Ökonomen, also bekannt ist Frank Knight, der den Begriff radikale Unsicherheit geprägt hat, der sagte, das lässt sich nicht übertragen am Spieltisch, wo wir die möglichen Ergebnisse kennen, können wir die Wahrscheinlichkeiten errechnen mit der Mathematik von Pascal und Fermat. Aber in der Wirklichkeit kennen wir ja nicht alle Möglichkeiten, also können wir die Wahrscheinlichkeiten nicht so errechnen. Dieser Meinung hat sich auch Keynes angeschlossen, aber die wurde von anderen wurde die kritisiert. Da haben andere, ein gewisser Frank Ramsey, auch ein bekannter Ökonom der 20er Jahre, gesagt, nee, Leute, wir können diesen Spieltisch in die Wirklichkeit übertragen, indem wir davon ausgehen, dass jeder Mensch, ja, der vergibt jetzt subjektiv die Wahrscheinlichkeiten für das, was möglich ist. Denn es gibt ja viele Menschen. Das heißt also, diese Menschen loten alle möglichen Möglichkeiten aus in der Zukunft, weil es sind ja so viele. Und die vergeben jetzt alle subjektiv diese Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die sich am Markt austauschen, dann kommt da eigentlich sowas raus wie dieser Spieltisch. Alle Möglichkeiten liegen auf dem Tisch und in den Marktpreisen sehen wir die Wahrscheinlichkeiten, was passieren könnte. Und so sagte dann der berühmte Milton Friedman, dem ich eigentlich nicht sonst für sehr toll halte, aber in dem Fall, da muss ich ihm widersprechen. Aber er sagte, wir können die Leute so behandeln, wie wenn sie numerische Wahrscheinlichkeiten zu jeder möglichen Entwicklung vergeben würden.
Okay, aber das liegt daran, weil das dann so viele sind. Also man betrachtet nur das Aggregierte, also dieses Du bist of the crowd oder so.
So ist es, genau okay. So ist es. Man sagt, es sind so viele und die erkennen alle Möglichkeiten und die vergeben jetzt diese Wahrscheinlichkeiten und deshalb ist das alles sozusagen bepreist. Alles ist okay. Da. Ja. Und das ist halt das Problem. Und Sie fragten ja Risiko und Unsicherheit. Ne? Und ich denke letztendlich, wenn ich so mir anschaue, was dann passiert ist, auch aus eigener Erfahrung im Finanzmarkt, ja, dann war es halt doch nicht so, dass die Leute alle Möglichkeiten gelistet haben, die dann tatsächlich eingetreten sind und dann ganz kühl und rational die Wahrscheinlichkeiten vergeben haben. Es funktionierte halt nicht so. Mhm. Tatsächlich wurden wir halt immer wieder von Dingen überrascht, die gar nicht in die Wahrscheinlichkeiten passten. Also ich erinnere mich noch gut an den Bondmarkt-Crash 1994. Damals war ich bei Goldman Sachs. Da hatten wir wunderbare Risikomodelle, Value at Risk. Das wurde alles wunderbar berechnet. Und wenn Sie da drei Standardabweichungen, das, was weiter als drei Standardabweichungen wird sich entfernt, das ist weniger als 1% oder so wahrscheinlich. Und dann passierte das, ja. Und die hatten aber alle damit gerechnet, dass sowas so gut wie nicht passieren kann. Waren so erschüttert, dass dann einige Partner die Firma verließen, weil sie Angst hatten, sie würden ihr ganzes Geld verlieren. Das war damals noch eine offene Handelsgesellschaft. Und immer wieder passierten dann solche Dinge, die einfach so weit weg lagen, ne, aus dem, was man eigentlich als für möglich, für überhaupt denkbar erachtet hätte. Das lag außerhalb dessen, was man für sogar denkbar erachtet hätte. Und das kam dann. Und das hat mich dann so doch dazu gebracht, doch eher auf diese Knightsche von Frank Knight stammende Definition zu gehen, dass man sagt, wir leben halt in einer Zeit der radikalen Unsicherheit, der nicht vermessbaren Unsicherheit. Sie hatten ja gerade schon mal den Donald Rumsfeld erwähnt, ehemaliger Verteidigungsminister mit diesen Unbekannten. Ich glaube, das hatte er durchaus von seinen militärischen Kollegen. Denn es ist schon spannend, wenn man sich das anschaut. Im Gegensatz zum Finanzbereich ist in der eine Militärstrategie, diese Vorstellung, dass sich die Dinge nicht berechnen lassen, tief eingebaut. Schon bei Clausewitz.
Ja, eben, der ist doch. Der,
ja, da, schon da heißt es also, keine Kriegsplanung überlebt die erste Feindberührung. Und aus dem US Army War College, das ist jetzt mehr unsere Zeit und ich vermute mal, dass Rumsfeld sich da das Briefing geben lassen, die sprechen von VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, das bestimmt die Situation. Und deshalb kann man da nicht mit mathematischen Berechnungen, sagen wir, das alles so durchrechnen und dann die Zukunft vorhersagen. Das heißt aber nicht, ja, dass man jetzt die Waffen strecken sollte und sagen, ja, wir können die Unsicherheit überhaupt nicht bewältigen. Wir sind nur noch dazu verdammt, in so einem Zufallszahlengenerator zu erleben und die Einschläge so völlig unvorbereitet auf uns kommen zu lassen. Das soll es nicht heißen. Aber diese wissenschaftliche, ingenieurmäßige Methode, sorry, wenn Sie Ingenieur sind, aber ich halte sehr viel von Ingenieuren, also ich finde tolle Dinge beim Bau. Ich rede jetzt gerade vom 23. Stock und ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt nicht in den Rhein kippe, weil da jemand die Statik gut gemacht hat. Bei einem Finanzprodukt wäre ich da nicht so sicher, wenn das ähnlich wäre. Also Ingenieure richtig, aber vielleicht nicht gerade im Finanzsektor.
Alles klar. Also mit anderen Worten, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, Sie sagen, dass, ja, wie soll ich sagen, eben diese wissenschaftliche Art und Weise der Hammer ist, dass aber die Zukunft nicht nur aus Nägeln besteht, sondern dass wir da irgendwie doch noch mehr im Köcher haben müssen. Mhm. Und ja. Jetzt mal konkret auf Ihr Buch sozusagen. Ich habe das ja durchgelesen und fand das auch sehr spannend. Vielleicht mal ganz kurz auch für unsere Hörerinnen und Hörer, moderne Geldpolitik. Wie definieren Sie eigentlich erstmal ganz kurz moderne Geldpolitik, so in zwei Sätzen? Und warum ist sie Ihrer Meinung nach eben zum Scheitern verurteilt? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, halten Sie ja von der ganzen modernen Finanztheorie nicht so viel. Also die Portfoliooptimierung nach Markowitz, die wird ja nun ganz gerne auch hier von meinen Lesern im Blog immer angebracht. Oder das Capital Asset Pricing Modell. Oder ich meine, Eugene Farmer hat ja immerhin für seine Effizienzmarkthypothese einen Nobelpreis bekommen. Halten Sie auch für ungeeignet. Das schmerzt mich natürlich als Ingenieur und ETF-Anleger, denn schließlich als ETF-Anleger beruht ja meine Anlagestrategie genau darauf, dass ich eben den ganzen Heuhaufen kaufe und auf Effizienz setze und nicht die Nadel heraus zu analysieren. Also dieses Thema moderne Geldpolitik und moderne Finanztheorie, warum ist das Ihrer Meinung nach jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ist vielleicht zu hart gesagt, aber nicht das Ende der Evolution vielleicht?
Ja. Ja, also moderne Finanztheorie haben wir ja schon gerade angesprochen. Sie hatten ja auch die Stichworte erwähnt. Efficient Markets Hypothesis von Farmer, das Capital Asset Pricing Model von Sharp, Lindner, Mossin. Dann auch noch das Risikomanagement Modell Value at Risk. Man kann da auch noch Mean Variance hatten Sie auch erwähnt, Markowitz und vielleicht noch Black-Scholes, Merton, Optionspreistheorie. Alles im Grunde genommen hochelegante, also tolle eigentlich Gebäude, die halt eben auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhen. Und das hatte ich halt auch schon erlebt in meiner beruflichen Laufbahn, wie diese Dinge immer wieder zu Fall kommen. Ich hatte gerade schon den Rentenmarktcrash von 94 erwähnt. Ich war dann auch involviert als kleiner Ökonom bei diesem berühmten Hedgefund. Heute hat man den wahrscheinlich vergessen. Long-Term Capital Management hieß der. Das war damals sozusagen das Geld.
Meine Leser haben den nicht vergessen.
Haben den nicht vergessen.
Zitiert in den Kommentaren.
Ja, da waren also zwei Nobelpreisträger, waren da im Anlagekomitee. Myron Scholes und Robert C. Merton. Und wenn ich da hingegangen bin, so als kleiner Ökonom, da hat man also so, ja, gedacht, um Gottes Willen, was soll ich diesen Genies schon erzählen können? Ja, die sind spektakulär explodiert, dann habe ich das miterlebt. Bei der Deutschen Bank dann die Collateralized Debt Obligations, Collateralized Mortgage Obligations, da dachte man auch, naja, das kann man doch schön bauen. Ja, mit
2008, 2009 waren Sie auch an der Front.
Ja, also ich meine, ich habe die intern die Debatte ein bisschen mitgekriegt zwischen den Leuten und dem Greg Lipman. Der ist ja verewigt worden in Michael Lewis Buch The Big Short und auch in dem klasse Film. Lipman hatte gesagt, es geht alles an die Wand. Aber die Mehrheit der Bank damals dachte, nee, das ist halt ein Esoteriker. Und ich meine, ich habe mit seiner Analystin Karen Weaver hat da schon diese Diskussionen. Ja, ich sage, nee, das fällt an die Wand, passt auf. Und in London sagte dann halt das Management, nee, geht schon gut. Ja, also diese Finanzkrise, das habe ich dann so mitgekriegt. Und dann jetzt, was die Zentralbanken mit ihrem QE, Quantitative Easing, machen wollen, funktioniert auch nicht. Also moderne Finanztheorie habe ich sozusagen im Lauf meiner Karriere immer praktisch beim Scheitern erlebt. Was die Geldpolitik angeht, damit beschäftige ich mich als gelernter Makroökonom natürlich auch. Da fällt mir halt insbesondere auf, dass man sich doch da sehr, sehr stark jetzt wissenschaftlich eingeengt hat. Man verfolgt das neukenzianische Modell, also eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Wirtschaft, die einem halt ganz, ganz zentral diese Phillips-Kurve da in den Fokus rückt.
Ganz kurz, was ist das?
Die Phillips-Kurve ist das Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation oder allgemeiner gesagt Kapazitätsauslastung der Wirtschaft und Inflation, wo man sagt, je höher die Kapazitätsauslastung der Wirtschaft, also je geringer die Arbeitslosigkeit, desto höher die Inflation und umgekehrt. Und dann versucht man aus dieser engen Beschreibung der Inflation, da spielt sowas wie Geldmengenausweitung à la Friedman gar keine Rolle. Nein, aus dieser engen Beziehung versucht man heraus, dann jetzt quantitative Prognosen abzugeben, wo denn die Inflation liegen würde. Und ich zitiere da eigentlich auch die Frau Schnabel, die dann also da argumentiert hat, wenn man die Zinsen dorthin setzt, dann ist die, kann man die Inflation von -1,7 auf -0,5 hieven. Dann hatte ich mir aber auch mal angeschaut, was haben die denn vor einem Jahr prognostiziert, also September 2020, für das Jahr 2020, da hatten sie 1% erwartet und jetzt sieht es aus, als ob man bei gut 2 rauskommen, also ein Prognoseirrtum von 100%. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist erstens mal, dass diese Phillips-Kurve, also dieser Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation über die Zeit nicht stabil ist. Herr Philipp hatte 1958 für Großbritannien in der Zeit für Anfang des 20. Jahrhunderts schön gezeichnet. Das passt zum Teil auch noch in der Nachkriegszeit, passt zum Teil auch noch bis in die 80er Jahre hinein. Aber ich habe mir das dann auch angeschaut und wer das nachschauen will, der kann sich das im Buch anschauen. Heute passt es überhaupt nicht mehr. Die Phillips-Kurve ist zusammengebrochen und die Zentralbanken stochen im Nebel. Und man behilft sich dann damit, dass man sagt, naja, das ist ja nur temporär ist das jetzt außer Kraft. Die kommt schon wieder zurück, aber meine Charts, die im Buch drin sind, die zeigen, dass dieses temporäre Zusammenbrechen jetzt schon gilt für die Zeit von 2010 bis 2020. Naja, also wenn was 10 Jahre nicht mehr funktioniert, sollte man sich mal überlegen, dass es vielleicht nicht funktioniert. Also was mein Kritikpunkt bei dieser Makroökonomie, die jetzt für die Geldpolitik so wichtig ist, ist, dass die davon ausgehen, dass die Wirtschaft ein stationärer Prozess ist. Als Ingenieur kennen Sie das aus der Physik. Die Dinge sind stationär. Das heißt also, wenn ich einen Stein fallen lasse, dann wird er immer runterfallen und das kann ich einmal berechnen und dann macht es, wenn ich alle das Experiment in exakt den gleichen Umständen, komme ich aufs exakt gleiche Ergebnis.
Ich weiß, und bei euch Ökonomen ist es anders. Wenn ich die Steine 10.000 Mal fallen lasse, dann nutzt sich die Schwerkraft nämlich ab und dann fällt er nicht mehr so schön runter.
Da fällt er irgendwie anders. Ne? Das heißt also, diese Modelle, mit denen die arbeiten, die sind stationär, die Wirklichkeit ist aber nicht stationär. Und dann gehen die noch her und versuchen, das in die Wahrscheinlichkeitsrechnung einzupacken. Ja, müssen jetzt also alle möglichen Ergebnisse schon mal definieren, verpassen da aber das sogenannte Unbekannte, Quote Ramsfeld. Und auch noch, damit diese Modelle auch schön laufen, das werden die Hörer, die jetzt sagen wir, sich in der modernen Finanztheorie ein bisschen auskennen, muss man ja auch noch annehmen, dass die schön verteilt sind, das heißt normal verteilt sind, das heißt einer Gaußschen Glockenkurve entsprechend verteilt sind. Dann können sie schön rechnen. Ja? Wenn sie eine andere, schwierige Verteilung nehmen, so ein Potenzkurve, Gesetz. Der Mathematiker Mandelbrot hat das schön ausgeführt. Ja, dann können Sie gar nichts mehr berechnen, weil die Standardabweichung ist nicht mehr definiert. Also Sie kommen mit eingeschränkten Verteilungen, die Sie annehmen müssen, die aber die Wirklichkeit vielleicht gar nicht entsprechen. Und mit der Stationarität, mit dem kommen Sie alles zu Fall bei dieser Sache. Das eigentlich Beängstigende ist, ja, dass Sie da Leute haben, die sitzen praktisch wie ein Pilot am Steuerknüppel eines Jumbojets und steuern diese Maschine mit einem Navigationssystem, das einfach die Wirklichkeit nicht widerspiegelt. Das ist vor allem in den Zentralbanken der Fall, weil dort alles so zentral läuft. Die Dinge heißen ja Zentralbanken. Da sitzen die Leute zentral und dann kommen viele aus der akademischen Welt. Ja, die haben das Ding im Kopf, die haben noch irgendwie nie was Praktisches gemacht und fliegen jetzt diesen Jumbojet und meinen, sie sitzen in einem Flugsimulator, der genauso in eine Wirklichkeit abfliegt, wie das ihr Modell da sagt. Im Finanzbereich sind also alle Leute, die ich kenne, sind von der modernen Finanztheorie weit schon abgerückt. Ja, die Praktiker, ja, mhm. Beim Portfolio-Management, da fallen sie immer auf die Nase. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den darf ich nicht vergessen, da soll man die ETFs, ja. Die berufen, also die ETF-Leute
berufen. Dürfen wir die ETFs vielleicht hinten anstellen, Herr Mayer? Weil wir haben nachher bei der Asset-Allokation noch.
Das ist wichtig. Also
vergessen. Da kommen wir garantiert noch drauf. Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Die moderne Geldpolitik ist elegante Mathematik, die aber doch sehr einengende.
Wirklichkeitsfremd,
diese bösartige Geschichte da von dem Ingenieur, dem Physiker und dem Ökonom, die auf der Insel landen und dann ist da noch eine Dose Bohnen, die sie aufmachen wollen. Die kennen Sie nämlich an.
Nehmen wir an,
sie wäre offen.
Ja.
Genau, so halt. Okay, ich denke, das können wir dann jetzt erstmal so stehen lassen. Ich würde jetzt gerne noch, bevor uns die Zeit davonläuft, noch einen anderen großen Punkt, ja, der mir auch sehr wichtig ist, ansprechen, bevor wir dann zu dem wirklich Praktischen kommen, was ich als Privatanleger tun kann. Ja. Der Versicherungsstaat, Herr Mayer. Ich meine, Vollkasko, Besitzstandswahrung und der Mietendeckel, die gehören zu den großartigsten Errungenschaften der modernen Zivilisation. Habe ich als Steuerzahler nicht auch ein Recht, einen Anspruch auf Sicherheit und Schutz? Das heißt, wieso wenden Sie sich so gegen den Versicherungsstaat, ja, also Sie sagen, der schafft Fragilität und das finden Sie nicht gut. Können Sie da noch kurz zur Stellung nehmen, warum es schlecht ist, wenn ich als Bürger dieses Landes nachts ohne Angst auf die Straße gehen kann?
Ich habe gar nichts gegen Versicherungen. Versicherungen sind Teil unseres Lebens, die brauchen wir. Und die guten Leute in den Versicherungen, die wissen, wie man damit umgeht. Und das ist nicht nur rein auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten basierend, sondern da kommt auch noch eine gute Portion auch Überlegung und Menschenverstand mit rein. Also nichts gegen Versicherungen. Was ich aber beobachte, ist, dass natürlich die Gesellschaft, je reicher sie wird, je älter sie wird, desto verlustaversiver wird sie, nicht? Also desto mehr Angst hat sie vor möglichen Verlusten als vor Gewinnen, die sie durch Chancen ergeben können.
Ich meine, die Fallhöhe ist auch größer. Wenn man es gut angestellt hat, ist mit 50 plus, sollte die Fallhöhe größer sein als mit 20 plus.
So ist das, ja genau. Das ist die alte Erkenntnis in der Verhaltensökonomik, ne? Dass die Verlustaversion halt dann steigt und je älter das man ist, desto näher kommt man auch dem Tod und spürt den Verlust vielleicht ein bisschen näher an sich herankommen. Also diese Verlustaversion, die ist da, kein Problem. Aber dann ruft man doch gerne nach dem Staat. Das heißt also, man möchte dann, dass der Staat möglichst rundum für einen sorgt. Und jetzt gibt es im Grunde genommen drei Probleme mit dem Versicherungsstaat. Das erste ist, der Staat als zentraler Risikomanager bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Und ich erwähne da nur kurz, mehrere Beispiele, nur kurz unser Umgang mit der Pandemie. 2013 gab es eine Expertenanalyse, die eine Corona-Pandemie im Detail durchgespielt hat. Ja, die wurde von der Bundesregierung verteilt, veröffentlicht als Bundesdrucksache, kann man die heute noch auf dem Internet abrufen. Mhm. Aber die haben das komplett verpennt, ja. Die hätten das alles wissen können. Es gab sogar die Vorwarnung aus China, denn da wusste man ja schon im Januar 2020, dass da was nicht richtig läuft. Aber wir haben ja noch im Februar den Karneval gefeiert und dann wussten wir nicht mal, ob wir Mund-Nasen-Schutz brauchen oder nicht. Hatten die keine, dann hat man keinen Impfstoff. Punkt 1. Der Staat als Risikomanager ist nicht besonders gut aufgestellt. Punkt 2. Wenn Sie so staatliches Risikomanagement haben, das meines Erachtens nicht effektiv ist, ich könnte jetzt lange weitergehen, denken Sie an die Flut. Auch die Flutwarnung hat nicht funktioniert im Rheinland. Wenn Sie sich auf diesen Risikomanager aber verlassen, dann gibt es zwei Dinge, die problematisch werden. Die einen, die sagen dann, naja, es ist ja für mich wunderbar gesorgt, ich betreibe jetzt gar keine Eigenvorsorge mehr. Das ist ja alles, leg mich jetzt in die Hängematte des Versicherungsstaats, der wird mich schon auffangen, irgendwie. Ja? Das ist die eine Verhaltensfolge, die Sie dadurch haben. Die andere Verhaltensfolge ist, sagt, naja, da ist ja schon mal einer da, der mich auffängt. Jetzt kann ich so richtig riskant sein. Jetzt kann ich so richtig Risikodinge machen. Jetzt fragen Sie, wer macht das? Das Erste wird jetzt vielleicht offensichtlich sein. Und das sind also Leute, die sagen, naja Gott, warum soll ich mich denn groß anstrengen, wenn man, der Staat sorgt ja für mich. Das andere, das erlebe ich aber, habe ich erlebt im Finanzbereich.
Und ja, bei dreijährigen Kindern, die einfach davon ausgehen, dass Mama und Papa sich schon retten werden. Und deshalb Ruf auf die Mauer und ran an die Straße.
Oh ja, da bin ich dankbar. Das erinnert mich an meine Enkel. Die sind in diesem Alter, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Weil ich habe das im Finanzbereich erlebt. Wir redeten ja in meiner Zeit vom Greenspan Put. Also zu Ehren des damaligen Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, der immer die Zinsen senkte, wenn der Markt mal nachgab, der Aktienmarkt. Und da hatte man den Greenspan Put. Das heißt also, das war eine kostenlose Versicherung. Das heißt, man konnte einfach auf die Pauke hauen. Und dieser Greenspan Put, der hat sich ja dann gewandelt, ja, bis hin zum Powell Put, ne, von Jerome Powell, dem jetzigen Fed-Chef. 2018, da ging der Markt mal ein bisschen in die Knie. Einige werden sich noch daran erinnern, weil da dachte der Markt auf einmal, naja, die Fed ja, wird vielleicht doch die Zinsen erhöhen. Und der Frau Yellen hat sie sich immer davor gescheut. Jetzt ist der Powell da, der erhöht die Zinsen. Markt ging runter. Anfang 19 hat der Powell gesagt, nee, so war es ja gar nicht gemeint. Und im Verlauf von 19, also noch lange bevor wir das Pandemieproblem hatten, hat er die Zinsen wieder gesenkt. Das heißt also, Sie leben momentan in einer Finanzwelt, in der der Staat dafür sorgt. Und jetzt, letzter Punkt da. Ich hatte dann in der Zeitung gelesen, dass der Herr Seehofer so einen Kommentar abgab, also unser Innenminister, was die Flutopfer angeht. Er sagte, naja, also die Leute bezahlen Steuern und deshalb erwarten sie, dass der Staat sie versichert gegen solche Naturereignisse. Ja, da muss sich doch jeder, der selbst vorgesorgt hat und vielleicht eine Versicherung, Hausversicherung abgeschlossen hat, die auch Flutschäden mit beinhaltet, muss sagen, das nächste Mal, naja, bei so einer Politik, da spare ich mir doch das Versicherungsgeld. Das sollte der Staat richten. Und da kriegen sie eben diese Anreize zu einem eher verantwortungslosen Verhalten, weil man davon ausgeht, wie unser Beispiel der Dreijährige, dass da schon jemand da ist, der einem vor Schaden bewahren wird. Aber wir sind eben keine Gesellschaft von Dreijährigen. Wir können es uns gar nicht leisten, weil der Staat nicht so effizient ist wie die Eltern.
Okay, also das war eigentlich auch Mario Draghi's whatever it takes sozusagen. Ich kann mich einfach darauf verlassen, dass es irgendwo dann doch noch eine letzte Verteidigungslinie gibt.
Ja, Mario Draghi, whatever it takes, damit haben die Politiker sich in ihrem Lehnsessel zurückgelehnt. Da hat er gesagt, also wir werden halt so viel Geld drucken, dass der Euro überlebt und damit müsste man nichts mehr machen.
Ja, okay. Gut, jetzt haben wir, denke ich mal, so das global strategische abgesteckt. Und jetzt würde ich ganz gerne, Daniel, dich bitten, kannst du jetzt nochmal den Pragmatiker hier geben, was kann ich als Privatanleger tun? Ich glaube, das sollten wir jetzt auch mal besprechen.
Ja, sehr gerne, Albert. Ja, Herr Mayer, Sie haben das super hingeführt und jetzt sind mir ein paar Fragezeichen im Kopf entstanden, die sehr gut dazu passen. Also wir haben jetzt gelernt, Akademiker, selbst Nobelpreisträger können sich irren, gerade was so unvorhergesehene Ereignisse angeht. Der Staat kann sich irren beziehungsweise gar nicht darum kümmern und dann kommen halt solche Geschichten wie die Pandemie jetzt zustande, wie Sie eben geschildert haben. Wie ist es denn für mich jetzt als unterprivilegierter armer Privatanleger? Was kann ich da überhaupt noch ausrichten?
Ja, ich würde mal diese Frage damit verbinden, wie man überhaupt mit dieser radikalen Unsicherheit umgeht. Mhm. Also nicht nur der Privatanleger, sondern jetzt auch der Profi, denn beide betrifft das ja. Und ich habe da gefunden, dass es die beste Methode eigentlich ist, sich die gegenwärtige Situation in sehr, soll ich sagen, umfassend anzuschauen und zu fragen, woher kommen wir? Also, das heißt, wir bilden uns eine Erzählung. Wir erzählen, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind. Also, wie wenn Sie dann jetzt, sagen wir mal, auf eine schöne Reise gehen. Sie sind jetzt wo und Sie rekapitulieren. Ich habe das jetzt alles hier erlebt und ich habe das jetzt gemacht und jetzt bin ich da und das sieht so und so aus. Also, Sie bilden eine Erzählung der Geschehnisse. Mhm. Und dann ist das Schöne ja, Erzählungen haben ja immer eine innere Dynamik. Also auch die Geschichte, die Menschheitsgeschichte hat eine innere Dynamik. Das ist ja nicht so, dass die Dinge ja dann eigentlich total zufällig kommen. Also es gibt eine innere Dynamik. Und dann kann man versuchen zu sagen, also so ist die Erzählung dessen, wo wir herkommen. So sieht's aus, wo wir sind. Wohin könnte denn die Erzählung weitergehen? Und da muss man sich jetzt klar machen, dass es dann viele Pfade gibt. Da gibt es wahrscheinlichere oder weniger wahrscheinlichere. Auf die wahrscheinlicheren, da kann man sich ja schon mal ein bisschen einstellen. Mit den weniger wahrscheinlicheren muss man rechnen. Mhm. Und dann muss man auch immer wieder damit rechnen, dass man komplett von etwas, das man gar nicht auf dem Radarschirm hatte, überrascht wird. Mhm. Und dazu kann man jetzt, komme jetzt näher hier an, was man im Finanzmarkt tun kann. Da gibt es im Grunde genommen zwei Regeln, die man beachten muss. Man muss in Anlagen investieren, die robust sind.
Okay.
Und man muss sich so aufstellen, dass das Portfolio selbst resilient ist. Das sind die zwei Kernwörter, robust und Resilienz. Was ist robust? Robust ist etwas, das nicht beim ersten Schlag sofort umfällt oder nicht mehr aufsteht. Also nehmen Sie den Boxer, der auch mal einstecken kann. Sie möchten keinen Boxer haben, auf den Sie Geld setzen mit dem sogenannten gläsernen Kinn. Der boxt toll, aber dann kriegt er einen Kinnhaken und schon liegt er und ist aus, K.O. Das nicht. Man braucht robuste Anlagen. So, wie kann man jetzt, schauen wir uns mal an, ein vom Unternehmen, das emittiert Aktien oder Anleihen. Da sind Sie entweder im Aktienmarkt oder im Unternehmensanleihenmarkt unterwegs. Wie muss ein solches Unternehmen aussehen? Man muss sich anschauen, was für ein Geschäftsmodell hat es. Ist es ein Geschäftsmodell, wo keiner so schnell reinkommt? Ja, das ist der berühmte Warren Buffett'sche Schutzwall. Oder ist es ein Geschäftsmodell, das kann jeder abgreifen? Das ist stark unter Druck. Man muss sich anschauen, wie ist es finanziell aufgestellt? Ist es auf Kante genäht? Haut es eine kleine Zinserhöhung um oder hat es solide Finanzen, solide Bilanzen, solide Gewinn- und Verlustrechnungen, dass es auch mal widrige Umstände ertragen kann. Und dann muss man auch schauen, was für ein Management hat es denn? Ist es so ein Management, das, sagen wir mal, eher so an sich selbst denkt und irgendwelche oder großspurige Pläne verfolgt? Oder ist es ein Management, das tatsächlich sich um die Dinge konkret kümmert und auch die Flexibilität hat, sich auf neue Entwicklungen einstellen? Robustheit. Aber auch Robustheit hilft Ihnen ja nicht gegen das komplett Unvorhergesehene, ne? Dass Sie gar nichts sehen. Sie können ja sich robuster aufstellen für etwas, wo Sie das auch konkret sehen. Deshalb kommt dann die Resilienz. Was meine ich mit Resilienz? Im Grunde genommen ist es die Fähigkeit, wenn man einen falschen Weg eingeschlagen hat und sieht, der führt mich nicht zum Ziel, zurückzugehen und neu anzufangen. Also nie komplett, sag mal, dann so kaputt zu sein, dass man sagt, oh, jetzt bin ich den ganzen Weg runtergegangen. Ich sehe, der führt mich nicht zum Ziel. Ich habe keine Kraft mehr. Ich komme nicht mehr zurück. Aus, fertig, vorbei. Das nicht. So, was heißt
das? Da muss ich aber nochmal rein, ganz kurz. Resilienz. Ja. Aber Sie sagen jetzt gerade, Herr Mayer, Entschuldigung, Daniel, Sie haben keine Kraft mehr. Aber vielleicht habe ich auch keinen Bock umzukehren, weil ich den Gesichtsverlust fürchte.
Alles das muss man vermeiden. Ja, keine Kraft oder sagen wir mal irgendwie eine, wie soll ich sagen, emotionale Bindung, die ich nicht mehr loskriege. Nein, also für Resilienz im Finanzbereich ist es wichtig, dass man sich breit diversifiziert. Hagelt es in einen Teil des Portfolios, ist der andere Teil noch da und kann wieder neu nachwachsen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also Robust und Resilienz ist das, was man braucht. Das ist absolut notwendig. Und dann Erzählungen, die man entwickelt, um innerhalb dessen, was möglich ist, so das eine oder andere vielleicht, wo man denkt, naja, das könnte ja so in die Richtung gehen, da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen in die Richtung neigen. Mhm. Und so machen wir das, wenn ich das Beispiel nennen darf. Sie haben ja erwähnt, ich arbeite ja in einer Vermögensverwaltung. Wir verfolgen Erzählungen. Wir haben eine Makroerzählung, wir nennen das Weltbild, also wir schauen uns an, was geht vor in der Welt, wie sieht es aus, wohin gehen die Zentralbanken mit ihrer Politik, was macht die Inflation, wie könnte es weitergehen, ja, und man macht dann historische Analogien. Sind wir vielleicht in einer Situation wie in den 70er Jahren oder was können wir sonst aus der Geschichte lernen? Also wo sind wir? Wo könnte es weitergehen? So machen wir also ein Weltbild, immer bedenken, dass es ganz anders kommen könnte, als wir denken. Und wir machen das für einzelne Anlagen. Wir entwickeln Geschichten, Erzählungen der Unternehmen. Diese Erzählungen beinhalten, was ich gerade schon gesagt habe, das, was ist, wo das Unternehmen herkommt. Und dann wird die Zukunft als möglicher Pfad auch quantitativ erfasst. Was könnte denn die künftige Gewinnentwicklung sein? Und so kann man dann schauen, ja, dieses Unternehmen hat eine überzeugende Erzählung, die Vergangenheit stimmt, die Gegenwart sieht gut aus, die Dynamik könnte es in einen vorteilhaften Pfad weiterführen. Und dann kann man sagen, das kann jetzt in unsere Wahlmöglichkeit rein für ein Portfolio, das uns aber auch die Resilienz gewährt, dass, falls wir uns dann total irren oder was ganz anderes kommt, dass wir dann eben die Kraft haben, auch die emotionale Kraft, wenn Sie so wollen, Stichwort Gesichtsverlust, zu sagen, nee, das war nichts, wir machen das nochmal, wir gehen weiter. Wir haben immer noch genügend Reserven und wir können da weitermachen.
Ja, ich finde es sehr interessant, was Sie gerade geschildert haben. Jetzt ist aber so, in Deutschland sind die meisten Menschen sehr risikoavers. Sie verlassen sich auf den Staat, das Thema hatten wir ja schon, sie verlassen sich auf ihre Rente. Also ich bekomme irgendwann meine Rente und ich brauche mein Geld nicht an den Börsen anlegen. Mhm. Wie komme ich denn jetzt generell als Mensch und Anleger durch diese Zeiten, wenn ich mir vorstelle, ja, die Rente ist eigentlich doch nicht so sicher und unter Umständen muss ich dann bis über 70 arbeiten. Wie gehe ich denn damit um?
Ja, Stichwort Erzählung. Ja. Wir hatten jetzt viel darüber gesprochen, was so in den Köpfen derjenigen vor sich geht, die gerade am Steuerknüppel dieses Jumbo-Jets sitzen. Ja. Und wir haben auch darüber gesprochen, was vielleicht tatsächlich vorgehen könnte. Ne? Könnte Erzählung machen, wo man sagen kann, Beispiel, ich finde, das ist eine möglicher Ausgangspunkt für eine Erzählung der Entwicklung, in der wir jetzt sind. Es könnte ja so sein, dass es so kommt wie in den 70ern. Ne? Wir hatten da auch eine Geldschwemme. Wir hatten da auch einen Anstieg von Rohstoffpreisen. Jetzt sehen wir auch Rohstoffpreise oder Zwischenproduktpreise. Dann stiegen die Löhne. Die Geldschwemme erlaubte es, dass das alles in die Preise geht. Das könnte ja so sein, dass es so weitergeht. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass der Pilot am Jumbo-Jet auf seinem Navigationssystem die wichtigen Variablen gar nicht drauf hat. In dem Fall wäre es jetzt Beispiel Geldschwemme. Das heißt, ich kann jetzt als Anleger hergehen und kann sagen, möglicherweise geht es in die Richtung, aber diejenigen, die uns vor diesem Schaden bewahren sollen, erkennen es nicht. Wenn die das nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich meine Geldersparnisse auf das Notwendigste beschränke, denn die kosten mich. Ja, die kosten mich vielleicht sogar Negativzinsen, aber sie kosten mich auf alle Fälle bei Nullzins den Kaufkraftverlust, den sie dadurch erleiden. Die muss ich begrenzen, nicht eliminieren, denn ich brauche ja Liquidität. Vielleicht habe ich eine unvorhergesehene Ausgabe oder sonst was. Aber begrenzen. Und dann muss ich schauen, wo gibt es dann jetzt noch Möglichkeiten, wo ich investieren kann. Dann komme ich zu den Anleihen und ich sehe, dass Buy and Hold, wie es früher eigentlich gängig war, das bringt nur sicheren Verlust. Wenn ich in eine 10-jährige risikofreie Bundesanleihe investiere, dann sinkt die pro Jahr mit 0,5% negativer Zinsung und dann muss ich noch die Inflation abziehen. Da bleibt am Ende, wenn ich die einfach bis zur Endfälligkeit halte, kriege ich das Geld zwar zurück, aber das ist ja deutlich geschrumpft. Man kann dann sagen, ja gut, also dann suche ich mir andere Anleihen. Jetzt habe ich aber gerade zum Beispiel heute gelesen oder gesehen, dass es inzwischen schon so weit ist, dass sogenannte Junk Bonds, also die hochverzinslichen Anleihen in Europa, die sind schon so überinvestiert, dass dort die Rendite unter der Inflationsrate liegt. Da muss man sich einen Kopf fassen. Also man nimmt ein Risiko, das heißt ja nicht umsonst Junk Bonds, man geht ein Ausfallrisiko ein für eine Investition, die einem nicht mal die reale Kaufkraft sichert. Da muss man auch sagen, das ist ein bisschen verquer.
Aber warum, Herr Mayer, warum passiert sowas? Das verstehe ich halt nicht. Da wollte ich
weil die Leute halt falsche Vorstellungen von Risiko und Unsicherheit haben. Darüber reden wir. Und wenn man dann reingeht, was gibt es denn noch für Assetklassen, dann enden sie halt möglicherweise bei den Immobilien. Ich möchte nicht schlecht reden, aber das ist halt auch sehr, sehr teuer und eine hohe Eintrittsbarriere. Ne? Das ist teuer, müssen Kredit aufnehmen, ihre Transaktionskosten, Grunderwerbsteuer, Notargebühr, bla bla bla. Und dann bleiben sie bei den Aktien. Das hört sich jetzt ein bisschen schmalspurig an, aber wir leben in einer Welt, in der diese Piloten, die uns steuern, alle anderen Assetklassen eigentlich eliminiert haben. Ja, und sie bleiben bei Aktien und wenn sie die Eintrittskarte lösen können, vielleicht noch Immobilien.
Aber das ist jetzt die Konsequenz aus dieser Liquiditätsschwemme, dass die Anleihen jetzt nicht mehr viel wert sind und dass ich tatsächlich nur noch auf Aktien setzen kann.
Ja, also es ist halt immer die Frage dieses Risikos und des Ertrags, ja, und dann muss man halt, wie gesagt, mit der Erzählung arbeiten und dann erkennt man halt, warum kaufe ich einen Junkbond, der mir im besten Fall die gegenwärtige Kaufkraft meines Geldes sichert. Bei einer doch nicht unerheblichen Ausfallwahrscheinlichkeit, die Dinge heißen ja Junk. Und da fragt man sich schon, haben die Leute denn die richtigen Konzepte im Kopf, die sich im Markt bewegen, wenn sie bereit sind, in diese Dinge zu investieren, nur weil das festverzinslich heißt, ja, weil man da denkt, ja, man kriegt sein Geld doch ziemlich sicher wieder zurück, was nicht der Fall ist, und schöne Zinszahlungen. Und weil man halt emotional Angst hat vor diesen Schwankungen, ne? Das geht rauf und runter, der Aktienmarkt, und dann, um Gottes Willen, jetzt ist der wieder um 1-2% gefallen gestern. Jetzt habe ich so und so viel verloren, was völlig unerheblich ist, weil man natürlich bei kühler Überlegung weiß, dass langfristig die Aktien steigen und insbesondere in der gegenwärtigen Welt diese Geldschwemme irgendwo hin muss und letztendlich dann aller Wahrscheinlichkeit nach im Aktienmarkt landet.
Aber ist das nicht auch eine Inflation?
Ja klar, natürlich ist es eine Inflation, klar. Das Geld wird weniger wert, wenn Sie zu viel davon in die Welt pusten. Die Frage ist bloß, wohin schieben Sie jetzt Ihr Geld? Was machen Sie damit? Ne?
Mhm. Ja, damit sind wir ja jetzt schon mitten in der Asset Allocation drin. Albert, magst du hier wieder übernehmen?
Ja, wir haben ja so eine kleine Checkliste vorbereitet, ob wir die mal kurz durchgehen können. Also grundsätzlich erstmal eben staatliche Rente und oder berufsständische Rentenversicherung. Was ist denn davon zu halten? Für mich als Privatanleger, immer das Fokus Privatanleger.
Ja. Ja, klar. Also zunächst mal ist es so, dass ich natürlich eine Rente im Umlageverfahren, nehmen wir mal so die Staatsrente, das ist schon sowas wie eine Grundsicherung. Ne? Das ist ja nicht schlecht. Also deshalb, ich würde nicht sagen, schafft die staatliche Rente ab. Aber man muss natürlich klar erkennen, dass die einem wirklich nur so den Grundbedarf sichert. Ich glaube, der deutsche Eckrentner, der kriegt irgendwas um die 1.000 Euro. Da kann man überleben, aber man kann nicht wirklich große Sprünge machen. Mhm. Aber das hat man ja. Ist ja besser, ich habe mal eine Absicherung, sodass ich also nicht gleich unter Brücken schlafen muss. Also das ist schon mal da. Jetzt muss man aber sehen, dass man, um seinen Lebensstandard abzusichern, braucht man weitere Dinge. Und da ist es halt das Problem, dass die Produkte, die bisher angeboten werden, die leiden halt auch darunter, unter anderem auch aufgrund von regulatorischer Vorgabe, also der Staat mischt sich ein, dass die halt nicht so stark in die einzig noch attraktive Assetklasse investieren dürfen, wie sie eigentlich sollten. Die müssten ja eigentlich alle Anleihen, Anlagen und so weiter rausschmeißen aus ihren Portfolios, sofern sie jetzt also tatsächlich kapitalgedeckt sind. Die meisten sind es jetzt, sind kapitalgedeckt, ein paar alte schwirren noch rum, wo man also so auf den Betrieb direkt Anspruch hat. Aber die kapitalgedeckt sind, die sind halt ja immer noch zu stark in Anleihen investiert. Und das gilt auch für die Lebensversicherungen, die im Grunde genommen eigentlich, zwar war ja einmal des deutschen Sparers liebstes Kind, aber das bringt ja nichts mehr. Die Versicherungen geben ihnen keinen Garantiezins mehr. Die kommen dann halt mit einem Portfolio, müssen aber aufpassen, dass sie nicht zu viele Aktien drin haben, weil das regulatorisch für sie nicht passt. Also sind das auch keine schönen Dinge. Dann gibt es die staatlich geförderten Maßnahmen, dann nehmen sie Riester-Rente. Das war ja mal im Prinzip richtig gedacht unter Schröder-Fischer, also Rot-Grün-Regierung, richtig gedacht, man braucht ein kapitalmarktbasiertes zweites Standbein. Dann wurde aber durch die Kapitalgarantie, die Einbezahlung der die Garantie der einbezahlten Ersparnisse, wurde dieses System, dieses Produkt kaputt gemacht, ja, weil man zur Herstellung dieser Garantie, da kaufte man halt einen Null-Coupon-Bond mit Abschlag. Das Abschlag, den gibt's aber nur, wenn die Zinsen positiv sind. Und den Rest hat man dann in die Aktien investiert. Da war der eingezahlte Kapital war garantiert und ein bisschen Aktienperformance hatte man drin. Wenn der Zins Null ist, dann steht der Null-Coupon-Bond bei 100 und sie haben gar nichts mehr frei, um zu investieren. Deshalb, diese Dinger sind tot. Ja, es ist die traurige, wie soll ich sagen, Bilanz dieser Zeit ist, dass man eigentlich nur noch mit Eigenersparnis vorankommt. Und da muss man sich dann halt die Produkte, und da legt man in erster Linie bei den Aktien, muss man halt sich wählen, mit denen man dann sich am komfortabelsten fühlt.
Gut, was ist mit Immobilien, Herr Mayer? Also entweder zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage und auch in ihrer verbrieften Form als Immobilienfonds oder REITs eben.
Ja, also ich persönlich muss Ihnen sagen, ich halte Immobilien als eine sehr schwierige Asset-Klasse.
Ist die Frau unzufrieden.
Ja. Okay, als Konsumgut einwandfrei, wenn Sie also ein Eigenheim oder Eigentumswohnung selbst benutzt haben, kein Thema. Aber jetzt als Geldanlage haben Sie einige Probleme. Also nehmen Sie Einzelobjekte, sind die Eintrittsschwellen zurzeit schon gewaltig. Also auch so jetzt in Köln, wo ich gerade bin, das ist ja, sagen wir mal, jetzt nicht vielleicht gerade die heißeste Stadt Deutschlands, aber auch da sind sie schnell bei 1 Million, wenn sie da ein Eigenheim haben wollen.
Ja, und dann in Rodenkirchen wohnt man doch ganz nett, ne? In Rodenkirchen oder so wohnt man doch ganz nett.
Ja, aber sie kommen praktisch in einer deutschen größeren Stadt, kommen sie unter 1 Million nicht mehr rein. Das heißt aber auch, sie haben da allein schon Transaktionskosten, ne? Wenn sie dann also die, sagen wir mal, was ist das hier, wenn NRW 6,5% Grunderwerbsteuer, dann kommt eine Prozent Notar dazu. Also sie kommen schnell mal so in die Größenordnung von beinahe 10% einfach Transaktionskosten. Also 100.000 sind sozusagen schon mal weg als Eintrittskarte und dann kommt noch das Eigenkapital, das die Bank braucht. Also das ist schwer. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich mache einen Fonds. Aber die sind ja auch nicht so leicht. Ich meine, jetzt kommt ja in Berlin, da steht ja also die Frage an, ob man nicht die Wohnungen enteignet, also die Wohnungsgesellschaften enteignet, wird vielleicht nicht dazu kommen, aber man wird auf alle Fälle denen kräftiger auf die Finger schauen und wird mit Mietpreis bremsen und weiß Gott was. Also auch in der Vergangenheit war es ja immer so, wenn es schwierig wurde, dann hat man die Immobilienbesitzer geschröpft. Das war in der Hyperinflation so. Da hat man die Mieten eingefroren. Die Inflationsrate, die stieg in stratosphärische Höhen. Das heißt, die Leute konnten praktisch umsonst drin wohnen und der Vermieter musste Handwerker bezahlen, Handwerkerrechnungen bezahlen, die in keinem Verhältnis überhaupt je zur Miete stehen würden. Und der wurde dann praktisch geschröpft bei dieser Sache. Ich denke mir, Aktien sind ein bisschen leichter, denn ich glaube auch sogar linke Politiker haben verstanden, dass wenn sie die Unternehmen kaputt machen, dann gehen die Arbeiter auf die Straße und dann haben sie politischen Problemen. Man wird da ein bisschen vorsichtiger umgehen, denke ich mal.
Okay, also kein Problem mit REITs oder den offenen Immobilienfonds sozusagen.
Naja, also da würde ich halt auch drauf schauen, was ist da drin. Ja, ist auch nicht so einfach. Okay. Also wenn Sie offene Immobilienfonds nehmen, dann erinnere ich mich dran, als ich mich mit dieser Assetklasse mal ein bisschen beschäftigt habe, da waren ja oft auch Gewerbeimmobilien drin, haben Sie ja momentan gewaltige Veränderungen. Ne? Was ist denn ein Kaufhaus in der Innenstadt noch wert, jetzt wo alles Onlinehandel betreibt? Ist da jetzt vielleicht ein Lager in Autobahnnähe drin, eine riesige Lagerhalle in Autobahnnähe drin, auf die Amazon scharf ist? Ist vielleicht ganz gut. Also da ist keine einfache Asset-Klasse, ich sag's mal so.
Okay, gut. Und dann, wie sieht's aus eben mit, ganz klar haben Sie immer wieder gesagt, breit gestreutes Aktienvermögen. Und jetzt eben natürlich ganz klar in der Verpackungsform, in der Darreichungsform, entweder ganz normaler Fonds, Indexfonds, beziehungsweise eben die ETFs, die ja einfach das Mittel der Wahl heutzutage sind.
Ja, Sie hatten ja kurz angesprochen, warum funktionieren überhaupt ETFs, wenn ich sage, die Finanzmarkttheorie nicht funktioniert. Die funktionieren deshalb, weil sie eigentlich das Trittbrettfahren erlauben. Also das ist nicht so, dass die Finanzmärkte wahnsinnig effizient sind aus sich selbst heraus, ja, sondern das geht, weil immer noch genügend aktive Manager sich im Markt tummeln und schauen, welche Unternehmen sind gut, welche sind schlecht, und das spiegelt sich in den Preisen wider. Und jetzt kann ich natürlich als ETF-Investor hergehen und kann sagen, ich profitiere davon, dass immer noch noch genügend Aktive da sind, und kaufe mir dieses passive Produkt, das dann mit Unternehmen gefüllt ist, die ich zu Preisen erwerbe, die halbwegs realistisch sind. Ja, weil der Markt immer noch halbwegs realistische Preise ausspuckt, weil da genügend aktive Anleger unterwegs sind. Also von daher gesehen ist ja nichts einzuwenden gegen Trittbrettfahren, wenn das funktioniert. Ne? Dann wird es betrieben. Also deshalb bin ich bei ETF, habe ich nichts gegen ETFs, wenn dann ein Privatanleger sagt, also ich halte ETFs jetzt für das, was mir am besten zusagt. Ich weiß, was ich will, also ein Aktienfonds. Ich brauche keinen, der mir ein bisschen so die Schwankungen rausmanagt, indem er, sagen wir mal, ein bisschen Cash noch hält oder sonst was. Dann macht man das. Ich sehe nur eine Gefahr bei diesen ETFs. Und das ist, die wurden ja erfunden, John Bogle, ne, der Gründer von Vanguard, das ist ja der Vater der ETFs. Und der sagt, er kauft den ganzen Heuhaufen, such nicht nach der Nadel da drin. Dann kriegst du die auch mit. Und auf diese Produkte, die sind jetzt auch sehr günstig. Ne? Sie können jetzt ein MSCI World oder FTSE All World Index relativ günstig kaufen, niedriger Verwaltungsgebühr. Da haben Sie einen ganzen Heuhaufen aller Weltunternehmen drin. Warum soll man das nicht tun? Mhm. Aber die Branche hat jetzt auch gemerkt, naja, also das ist jetzt so billig, da verdienen wir nicht mehr so recht dabei. Wir können ja die Leute ein bisschen anfüttern, dass sie jetzt spezielle Dinge machen. Und denen verkaufen wir dann teurere Produkte, und sie haben dann das Gefühl, sie können wieder ein bisschen rumrühren im Heuhaufen. Ne? Sie können ein bisschen die Nadel suchen. Und die Verführung ist sehr groß. Ja? Das gibt auf der einen Seite diejenigen, die glauben, sie seien cleverer als alle anderen. Es gibt auch diese schöne Umfrage. Jeder männliche deutsche Autofahrer glaubt, dass er besser fährt als der Durchschnitt. Und so glaubt man halt dann, ja, man könnte da ein bisschen rumrödeln. Man könnte, was weiß ich, diesen Sektor kaufen. Nehmen Sie Value versus Growth. Ich kaufe jetzt ein bisschen Value. Der war ja billig und Growth ist zu teuer. So kann man ein bisschen rumrödeln. Ja. Das ist klasse für die Industrie, weil diese Produkte mit höheren Gebühren verkauft, aber ist meines Erachtens widerspricht es dem Geist der ETFs, der Indexfonds, wie es John Bogle ursprünglich mal konzipiert hat.
Tatsächlich auch so kaufen und breit und fertig.
Genau, richtig. Und dann gibt's noch die andere Sache, dass man sagt, naja, man will ja mit seinem Investment was Gutes tun. Klimaschutz, Umwelt ist ja ein ganz großes Herzensanliegen des deutschen Menschen. Also kauft man ein ESG-Produkt. Und auch da muss man sagen, da wird halt auch viel, würde ich mal sagen, grün angestrichen. Jetzt hat gerade ein großer deutscher Fondsanbieter, ist jetzt gerade unter dem Scheinwerferlicht der amerikanischen und deutschen Aufsicht, ob dieses Produkt nicht einfach nur grün angestrichen ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Deshalb würde ich eigentlich sagen, Wer sich mit den ETFs anfreundet, kauft den ganzen Heuhaufen, verzichtet drauf, da irgendwelche Nadeln zu suchen.
Danke, Daniel. Hast du noch was, ein paar Anlageklassen?
Ja, Herr Mayer, wie sieht es denn mit Gold aus? Das ist ja schon seit Jahrhunderten etabliert. Ist das eine Möglichkeit, wo man Geld investieren kann?
Richtig, jetzt kommen wir also ein bisschen weiter, wo man also sagt, wir gehen jetzt nicht nur ganz passiv vor, sondern so überlegen uns ein bisschen, ob plausible Erzählungen, die wir jetzt uns entwickelt haben, ob die vielleicht realisiert werden können. Und da gehört natürlich eine Erzählung dazu, dass wir durch die Geldschwemme, die gegenwärtig von den westlichen Zentralbanken erzeugt werden, wir unser Geld verschlechtern, vielleicht sogar ruinieren. Und da wenn man diese Erzählung, wenn man der eine gewisse, soll ich sagen, Relevanz gibt, wenn man denkt, da so könnte es kommen, kann man sich natürlich als Versicherung alternatives Geld ins Portfolio legen. Das ist eine Rückversicherung. Das machen wir hier in der Firma, weil wir eigentlich denken, dass diese Erzählung eine genügend große Wahrscheinlichkeit hat, dass sie wirklich wahr wird, dass sich das lohnt, ein bisschen eine Versicherung zu nehmen. Und dann ist das älteste Geld ist Gold. Jüngere Leute denken dann halt auch in den Dimensionen der Kryptowährungen. Es ist ja auch interessant zu sehen, was da geht. Das Interesse an Gold und Kryptos speist sich im Wesentlichen aus dem Misstrauen gegenüber dem gesetzlichen Zahlungsmittel, das halt durch diese staatlich induzierte Geldschwemme in Misskredit kommt.
Was halten Sie denn generell von Kryptowährungen? Ist das auch eine Assetklasse, in die man investieren sollte?
Das mit dem sollte lasse ich mal weg, weil da müssen Sie schon ziemlich schwankungsresilient sein.
Absolut.
Also Sie müssen das aushalten können. Also sollte lasse ich mal weg, aber es ist eine entstehende Assetklasse. Da gibt es eine Studie, die ungefähr vor einem Jahr erschienen ist von dem CFA Research Institute. CFA ist eine globale Analystenvereinigung, zu der ich auch gehöre, die dann also das eher unter professionellen Gesichtspunkten anschauen. Das ist jetzt keine industriespezifische unternehmensspezifische oder verbandsmäßige Organisation, sondern die sieht sich das also eher so von der Profession her an. Und die hatten dann was so Simulationen gemacht, indem sie Kryptowährungen an einem Vermögen beigemischt haben, ein Portfolio beigemischt haben und untersucht haben, ob das vielleicht ein bisschen hilft. Und sie kamen dazu, dass das in der Tat die Performance etwas verbessert hat, ohne im Portfolio selbst zu übergroßen Schwankungen beizutragen. Das heißt also, wenn man mit dieser Asset-Klasse umgehen kann, also wenn man da nicht in Panik gerät, wenn das mal kräftig auch mal runtergeht, dann kann man das schon beimischen, denke ich schon.
Wie haben Sie denn Ihr Vermögen umgesetzt? Auch so breit gestreut, auch mit Kryptowährungen und Gold? Oder sind Sie da komplett beim Thema Aktien geblieben?
Nein, ich habe ja auch, wie wir das in der Firma machen, wir haben ja in der Firma in den Fonds so insgesamt gesehen, also das hängt natürlich auch von der Art des Fonds ab, aber so um die bis an die 10% Gold drin. Ich habe persönlich auch Gold-ETFs. Mir ist diese ganze physische Goldlagerung einfach ein bisschen zu kompliziert. Also ich denke auch nicht, die Welt wird untergehen, aber ich habe schon meine Bedenken, was die Zukunft des Geldsystems, wie wir es kennen, angeht, also Gold-ETF. Ich habe jetzt ein bisschen mal, also wirklich ganz, ganz klein, das ist sozusagen nur mal den kleinen Zeh ins Wasser gesteckt, ein bisschen Bitcoin, aber die will ich jetzt mal beobachten, weil ich denke, das könnte eine Asset-Klasse werden. Das ist gerade so im Stadium dahingehend. Und dann ist halt das breite, in der breiten Fläche sind halt Aktien, auf die ich, in denen ich meine Ersparnisse anlege, weil ich sehe halt sonst nichts, keine Alternative. Man kann sich vielleicht noch ein bisschen, wenn man das Währungsrisiko nicht scheut, kann man sich vielleicht ein bisschen amerikanische Bonds noch reinlegen. Da hat man aber natürlich das Schwankungsrisiko Euro-Dollar.
Und das Thema Tages- und Festgeld hat sich für Sie eh erledigt?
Hat sich erledigt, mein Gott, ja. Also ich meine, wenn Sie Glück haben, dann werden Sie nicht zur Zahlung von Negativzinsen aufgefordert. Aber ja, ab 50.000 Euro ist so die Erfahrung, verlangen die Banken Negativzinsen von Ihnen.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Albert, da würde ich an dich übergeben.
Ja, das ist ja dieses Panterei, alles fließt. Ich weiß natürlich Glaskugel und dann kommt gleich die Spiva-Studie wieder, dass es sowieso nichts bringt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nun auch ein Geschichtenerzähler, ich mag Geschichten. Was ist denn die Geschichte vielleicht ja für Deutschland in den nächsten Jahren eben? Wird der Versicherungsstaat doch irgendwie Konkurs anmelden müssen? Wie geht es mit unserer Generation, mit der Überalterung weiter? Wie mit der Digitalisierung und natürlich ja auch dieses Thema, wohin schwappt sie denn die Geldflut der Zentralbanken? Ja, denn letztendlich, worum es mir ja geht, was mich interessiert oder was unsere Hörer auch interessiert, ist eben, wenn es denn zur Katastrophe kommt, so zynisch das auch klingen mag, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich dann zu den Gewinnern gehöre? Also Stichwort Nassim Taleb, wie werde ich antifragil?
Ja, das ist ein gutes Stichwort übrigens, das ist antifragil. Sie setzen darauf, dass die Krise kommt. Es ist nicht ganz so leicht, da müssen Sie die lange Reise bis zur Krise aushalten, die kostet. Also ich sage halt immer, das ist ungefähr so, wie wenn ich in Köln schon die Schneeketten montiere, falls es in den Alpen schneit. Ja, dann habe ich also viel Abrieb der Autobahn, bis ich dort bin. Also antifragil ist interessant, aber wir haben uns entschieden, dass das einfach zu kostspielig ist. Der Abrieb ist zu groß, lieber robust. Aber zu Ihren Fragen. Wir haben eine Reihe von Narrativen, die uns bedrohen, sage ich mal, ja, in Deutschland. Und das ist die Alterung der Bevölkerung. Wir haben nicht dafür vorgesorgt. In den letzten Jahren haben wir eigentlich Dinge getan, die das eher schlimmer machen. Also Rente mit 63, Mütterrente, um nur zwei Stichworte zu nennen, die erhöhen die Belastung. Aber jetzt gehen die Babyboomer in Rente und für die ist nicht vorgesorgt. Das wird uns sehr zu schaffen machen. Wir haben die Migration. Die am stärksten wachsende Bevölkerung der Welt ist in Afrika und im Nahen Osten. Das sind unsere direkten Nachbarn. Der Druck aus diesen Ländern nach Europa einzuwandern und am liebsten gleich von Griechenland, Italien oder Spanien weiter nach Deutschland ist enorm. Und es gibt kein Konzept einer Migrationspolitik in Europa oder in Deutschland. Digitalisierung hatten Sie erwähnt, da braucht man gar nicht mehr viel darüber zu reden. Faxmaschine in den Gesundheitsämtern. Die Geldschwemme hatten wir erwähnt, das spült Ihnen eigentlich die Geldersparnisse weg, die Kaufkraft der Geldersparnisse weg. Und dann kommt natürlich noch die geopolitische Verschiebung dazu, Paukenschlag, der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan. Im Grunde genommen war das ein Fanal dahingehend, dass die Amerikaner gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf China, alles andere ist sekundär und Europa ist jetzt allein zu Hause mit Afrika und der islamischen Welt und das wird uns noch zusetzen. Dann haben wir uns darauf kapriziert, in Deutschland die Welt zu retten, indem wir Vorreiter sind, was den Klimaschutz angeht. Wie wir alle wissen, wird deutsche Aktion dort verpuffen. Wir haben einen Anteil von 2% am globalen CO2-Ausstoß. Alles, was wir machen, macht global keinen Unterschied. Aber wir machen enorm teure Projekte. Denken Sie nur an die Energiepolitik. Strompreise in Deutschland sind mit am höchsten in der Welt. Eine enorm teure Politik, die nichts bringt, was den globalen CO2-Reduktion angeht. Das sind alles widrige Erzählungen, die man betrachten muss, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist. Und eine direkte Folge davon ist, dass man eigentlich sein Aktienportfolio eher ein bisschen aus Europa wegschiebt. Also das heißt, vielleicht mehr amerikanische oder also nicht-europäische Aktien berücksichtigt und diesen sogenannten Home Bias, der ja immer drin steckt, also das heißt, man investiert am liebsten in das, was einem am nächsten ist, dass man den umkehrt und in eine Art Foreign Bias verwandelt.
Ja gut, aber Herr Mayer, lohnt sich das denn überhaupt noch bei diesen Erzählungen, die Sie sagen, sich auf das Thema Vermögensbildung zu stürzen? Ist es nicht sinnvoller, das zu machen, was ja nun auch in vielen Büchern propagiert wird, auch in einem, was wir letztens vorgestellt haben, eben dieses Die with Zero, also stirb mit nichts, keine die Vorsorge doch eher marginal zu halten und dafür in Erlebnisse zu investieren mit dem Geld, was ich jetzt noch habe? Denn analog zur Fabel von der Grille und der Ameise, was nützt es denn der Ameise, wenn sie im Sommer gearbeitet hat und dann ganz viele Grillen im Winter kommen und sie überrennen und ihr sozusagen die Ersparnisse wegnehmen. Also ist es eigentlich nicht rational in diesem Gefangenen-Dilemma irrational zu sein und die Kohle rauszublasen und dann lieber zu sagen, ja, aber ich war, als ich noch jung war und als es noch ging, habe ich eben nicht gearbeitet und gespart, sondern ich habe die Welt gesehen, ich habe den Sonnenuntergang auf den Philippinen gesehen, ich bin mit Orcas getaucht und das kann mir jetzt niemand wegnehmen, weil ich so oder so jetzt als jemand, der jetzt vielleicht 35 oder 40 ist, doch eher dann ja in einer Welt leben werde, die nicht mehr so ist, wie wir sie uns heute sozusagen, also wir, es wird ja öfter gesagt, dass unsere Kinder die ersten sind, die es schlechter haben und nicht besser als die vorhergehende Generation. Oder ist das einfach nur eine Erzählung, die sie halt einfach aufgebaut haben, um eben, ja, der Klassiker, ne, fürs mit dem Schlimmsten rechnen und dann froh sein, wenn es eben nicht passiert.
Also ich meine, ich bin da ganz bei Ihnen, dass man den materiellen Besitz, dass man den nicht zu hoch hängen sollte, sonst verpasst man das Leben. Man sollte ganz bestimmt die Dinge, die Sie erwähnt haben, tun. Man sollte in seine Bildung investieren, man sollte sich für Kultur interessieren und so weiter und so fort. Also bitte nicht den materiellen Besitz jetzt ganz hochhängen, so eine Art Dagobert-Duck-Existenz zu führen. Das halte ich also wirklich tatsächlich für kontraproduktiv. Andererseits ist es aber auch so, dass es eine schöne Geschichte gibt, alles der nicht eingetretenen Apokalypsen. Also deshalb wollte ich ja auch damit noch andeuten, man sollte halt eben auch mit dem Unerwarteten rechnen, nämlich damit, dass die Apokalypse nicht kommt. Ich habe kürzlich mal so eine schöne Geschichte gelesen, was die Leute sich alles für auf Weltuntergänge vorbereitet haben im Verlauf der letzten 50 Jahre. Es gab ja immer mal wieder so Sekten, die sagten, so und so vielten fällt uns die Welt, fällt uns was alles auf den Kopf und dann passiert nichts. Ne? Also das heißt, jetzt zu sagen, ich gehe davon aus, das geht eh alles den Bach runter und ich verbrass jetzt alles, das ist natürlich schon eine Ecklösung. Da müsste man sagen, und was, wenn die Welt nicht untergeht, was mache ich denn dann? Schieße ich mir dann eine Kugel in den Kopf, weil es nicht geklappt hat? Also deshalb würde ich sagen, man sollte mit schlimmen Dingen rechnen, aber man sollte jetzt nicht auf den Weltuntergang setzen. Da steht man dann vielleicht ganz schön dumm da.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Wollen wir jetzt zur Medienempfehlung kommen, Daniel? Wie siehst du das?
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe da nochmal eine ganz kurze Rückfrage. Und zwar in Deutschland ist ja die Crash-Literatur sehr beliebt und es ist auch immer ganz vorne in den Bestseller-Charts. Würden Sie zu solcher Lektüre raten, also Marc Friedrich, Markus Krall und Co., einfach um sich mit den negativen Seiten auch auseinanderzusetzen oder fehlt Ihnen da die positive Aussicht?
Also mir fehlt da insbesondere die Bescheidenheit des Autors, denn die Leute tun so, als ob sie wüssten, dass die Apokalypse jetzt kommt und stellen sich halt auf eine bestimmte Sache ein. Ich habe das jetzt schon so oft erlebt, man kann ja immer sagen, es wird ganz schlimm, der Crash kommt und wenn sie zufällig das sagen vor einer Aktienmarktkorrektur, dann sind sie der große Held. Also nehmen wir mal die Crash-Propheten, die 2006 gesagt haben, es wird alles ganz schlimm. Und dann kam es 2007, 2008, die sind jetzt tolle Helden, ne? Haben toll gesehen, der große Crash, der größte Crash aller Zeiten, der Jahrhundert-Crash, der Jahrtausend-Crash und so weiter. Man muss aber auch rückblickend sagen, hätten sie dann 2006 alles verkauft und wären nicht wieder eingestiegen in den Markt, dann wären sie jetzt ein ziemlich armes Würstchen. Ja, wer hätten sie die ganze Crash-Literatur einfach an sich vorbeiziehen lassen, wären drin geblieben im Markt als ein globaler ETF, hätten sie jetzt eine ganz gute Performance hingebracht. Also diese Crash-Propheten, die halte ich jetzt eigentlich für ja, Zufallsprodukte ihrer Zeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit interessanten ökonomischen Theorien, Bildern, also da meine ich jetzt Weltbildern auseinandersetzen soll. Also ich finde, ich bin momentan halt auch so ein bisschen beeinflusst von Robert Shiller, der übrigens auch ein Crashbuch geschrieben hat, über die berühmte Irrational Exuberance, das er ja für den Platzen der Dotcom-Blase veröffentlicht hat. Aber das war kein Crashbuch im eigentlichen Sinne, sondern das war im Grunde genommen eigentlich eine hochinteressante Analyse, die er da gemacht hat. Und von ihm kann man sehr viel lernen. Also ich war sehr beeindruckt von seinem jüngsten Research-Projekt, der Narrative Economics. Sie haben mich ja jetzt viel über Erzählungen reden hören, dass wir die Welt in Erzählungen denken müssen. Das ist jetzt nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. So klug bin ich nicht. Aber der Schiller hat mit Narrative Economics ein sehr interessantes Buch vorgelegt. Er ist auch einer, der überhaupt in diesen ganzen verhaltensorientierten Bereichen sehr bewandert ist. Also lieber sowas als die Crash-Propheten, die halt deshalb so groß geworden sind, weil sie das Timing richtig hingekriegt haben.
Gut. Also nicht so wie Majestix, ja, der Häuptling von Asterix, der hat ja auch immer Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt.
Ja, beim Aktienmarkt ist es ja halt so, irgendwann geht es mal runter, ne? Und dann geht es wieder hoch. Und wenn es runtergeht, ist das der große Crash. Aber wenn Sie dann die Entwicklung anschauen, das kann ja jeder mal machen, da kann sich ja einfach mal den S&P 500 nehmen und den Verlauf der letzten 50, 60 Jahre sich anschauen, dann sind alle diese Crashs sind verschwunden. Die sind gar nicht mehr sichtbar in so einem Chart. Gut, ich gebe ja zu, wir haben jetzt alle nicht alle 50 Jahre, 60 Jahre Zeit für unser Investment. Insofern ist es nicht ganz unerheblich, nicht, wann man einsteigt. Aber wenn man jung ist, da sollte man sich um solche Dinge keine Gedanken machen.
Sehr schön. Ja, wir verlinken Ihre Medienempfehlung und auch Ihr Buch Die Vermessung des Unbekannten. Und Albert, ich würde sagen, du hast wieder die obligatorischen letzten Worte.
Ja, die obligatorischen letzten Worte sind erstmal vielen Dank, Herr Meyer, für diesen interessanten Parforce-Ritt. Und was ich einfach mitnehme, ist, die Situation ist nicht einfach, war aber nie einfach. Und mit etwas gutem Willen werden wir aus der Sache schon rauskommen. Man muss also ein bisschen sein Deutschsein abstreifen und mal vom Bausparkonto lassen und mal hin zur Aktie gehen. Aber ich denke, da predigen wir ja sowieso unseren Hörerinnen und Hörern ist das ja sowieso, wie soll ich sagen, da tragen wir Eulen nach Athen, sondern die sind ja eh schon auf dem Trip. Also von daher würde ich einfach sagen, man muss sich einfach mit dem Unbekannten anfreunden. Das ist so mein Fazit. Es ist einfach da und es wird auch nicht weggehen. Aber mit gesundem Menschenverstand und Schnüff, meine lieben Ingenieurinnen und Ingenieure, wir müssen uns ein wenig von unserer Mathe verabschieden und ein wenig die Psychologie nach vorne ziehen, kommen wir aus der Nummer doch ganz gut und ganz heil wieder raus.
Ja, genau. Ja, in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Herr Meyer, dass Sie so lange Rede und Antwort gestanden haben und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.
So, dann war es das für heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.